Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, ein herzliches Dankeschön für die vertrauensvolle Einladung. Sehr gerne bin ich an diesen Abenden wieder bei Ihnen, allemal zu so zentralen Themen. Die Formulierung ist ja fast etwas frech. Ein Glaube ohne Hoffnung ist wie Regen ohne Wasser. Das heißt, in einem Bild anschaulich, der Glaube ist mit der Hoffnung wesentlich verbunden. Wir werden sehen, wie mit der Hoffnung so auch mit der Liebe. Glaube ist für die Außenwahrnehmung, für Menschen, die der Kirche und der christlichen Tradition fernstehen, eher ein Begriff, der etwas weltfremd wirken mag. Vielleicht etwas veraltet. In Wahrheit aber ist der Glaube etwas, was wir gerade heute, was wir in unserer Gesellschaft über die Maßen brauchen. Glaube, Vertrauen, Zuversicht, das sind genau die Dinge, die sowohl junge Menschen bis hin zu uns Alten wir brauchen, um Perspektive zu haben. Glauben heißt nicht wissen. So ist eine sprichwörtliche Redewendung. Aber dies trifft die Sache nicht richtig. Der Glaube in der Tat weiß sehr viel. Der Glaube ist sich durchaus gewiss. Es ist nicht der Zweifel, es ist nicht die lose Vermutung, die den Glauben ausmacht, sondern Glaube ist sich gewiss. Für die ersten Christen war der Glaube als Begriff, als Inhalt so zentral, dass sie quasi ihr Christsein, die christliche Religion, mit dem Glaubensbegriff verbunden haben. Das Substantiv wie das Verb Glaube und Glauben kommen im Neuen Testament allein jeweils 243 Mal vor und davon fallen 200 Belege alleine auf Paulus, den Apostel des Glaubens. Wenn jemand der Kirche beitrat, dann sagten die ersten Christen, er kommt zum Glauben. Und wenn man die Zeit beschreiben wollte, in der die Kirche entstand durch das Kommen Christi, dann konnte man sagen in Galater 3, 23, das war der Punkt, an dem der Glaube kam. Die Christen nannten sich anfangs, wie wir in der Apostelgeschichte erfahren, nur in Antiochien Christianoi, also Christen. Allgemein war die Beschreibung, wir sind die Glaubenden, die an Christus Glaubenden. Der Glaubensbegriff also ist ganz zentral. Dabei ist der Glaube, wie ich eben andeutete, nicht eine Form der Ungewissheit und der Vermutung. So wie wir sagen können, ich glaube, morgen wird das Wetter besser. Oder ich glaube, bei der nächsten Wahl wird dieser oder jener gewinnen. Ich hüte mich, das auszufüllen, damit wir nicht vom Thema abkommen. Wir lassen das ganz vage. Da bedeutet Glaube jeweils, man hat eine Vermutung, aber keine Gewissheit. Christlich aber ist der Glaube viel mehr. Und ich möchte mit einem Bild beginnen, das uns hineinführt, das mir einfiel, als ich in der Tat von dem wolkenverhangenen und regnerischen Tübingen wegfuhr. Und als ich nach Stuttgart herunterkam, öffnete sich der Himmel und es war blau und die Sonne schien. Sie sagen, das ist für uns kein anschauliches Beispiel, das haben wir täglich, aber für mich war es eine Erinnerung. Eine Erinnerung an meine Studienzeit, als ich einmal eine Freizeit hielt im Berner Oberland im Winter. Und während die anderen Ski fuhren, musste ich meine Vokabeln lernen, denn ich stand kurz vor meiner Prüfung und ging mit meinen Griechisch-Vokabeln dort in schöner Landschaft, aber eben mit der Last des Lernens spazieren, während die anderen sich vergnügten. An einem Tag hing der Nebel so drin in dem schönen Wengen, dass ich fast keine Lust hatte, hinauszugehen, weil man ja nichts sah und es war nass und es war kalt. Es war die reine Vernunft, dass ich mich dennoch auf den Weg machte und dann 100, 200 Höhenmeter bewältigte und dann ein Wunder erlebte. Plötzlich wurde der Nebel lichter, fast wurde das Licht golden, dann kam ein zartes Blau dazu und nach weiteren 100 Metern plötzlich stieß ich als Wanderer durch die Wolken hindurch, sah die Sonne, sah Eiger, Mönch und Jungfrau und das ganze Berner Oberland mit seinen Spitzen aus den goldenen Wolken herausragen. Glauben bedeutet nicht, dass man die Wirklichkeit vergisst oder verdrängt, sondern Glauben bedeutet, dass man um eine Realität weiß und mit dieser Realität rechnet und sich auf den Weg macht wegen dieser Realität, die die anderen oder man selbst zuvor noch nicht sehen konnte. Als ich losging, was war die Realität des Wetters an diesem Tag? Nun, wenn Sie mir die Unterscheidung erlauben, die Wirklichkeit, die ich sah und fühlte, war Nebel, Kälte und Nässe. Und dennoch war es nur das Problem meines Standpunktes. Schon 200 Höhenmeter weiter oben war die Realität Sonnenschein, klare Sicht und eine traumhafte Aussicht auf diese schöne Welt als Schöpfung Gottes. Durch mein Aufbrechen, freilich nicht glaubend, sondern zweifelnd, kam ich dazu, die Realität zu sehen. Wäre ich zaghaft sitzen geblieben, hätte ich nicht den Schwung und Mut gehabt, dennoch zu gehen, mir wäre die Erfahrung verborgen geblieben. Warum erzähle ich dieses Beispiel? Die Außenansicht auf den Glauben geht immer davon aus, dass die Menschen, die nicht glauben, in der Realität stehen. Und die Glaubenden träumen, hoffen, vielleicht spinnen ein bisschen, wie es Skeptiker sagen könnte. Der Glaube weiß es besser. Der Glaube verdrängt nicht die Wirklichkeit. Ein nüchterner Glaube wird auch die Wirklichkeit nicht umdeuten. Schmerz ist Schmerz, Enttäuschung ist Enttäuschung, Trauer ist Trauer, Kälte ist Kälte. Das alles nimmt der Glaube wahr, aber er verweigert die Reduktion seiner Realität und seines Lebens auf die momentane Erfahrung. Der Glaube möchte sich nicht auf das beschränken, was er unmittelbar sieht, sondern der Glaube hält Ausschau nach der Realität, die jenseits seiner Gefühle und seiner momentanen Erfahrung liegt. Glaubende sind bereit aufzubrechen, trotz Enttäuschung, trotz Anfechtung, sich auf den Weg zu machen. Glaubende reduzieren ihr Leben und ihre Sicht auf das Leben, nicht auf das Hier und Jetzt, auf Gefühl und Erfahrung. Sie wissen um das Meer. Um das näher zu fassen, wollen wir uns aber anschauen, was dann Glauben eigentlich im Neuen Testament ist. Nun, zunächst ist es durchaus nicht falsch, dass man Glauben mit einer Aussage verbindet.
Ich glaube das. Denn jeder Glaube und jedes Vertrauen hat einen Inhalt. Und so sehr es beim Glauben um das Existenzielle geht, so sehr geht es doch zugleich um das Wissen. Ein Glaube setzt ein Wissen, ein Bekenntnis voraus. Und so finden sich zahlreiche Belege im Neuen Testament, wo Paulus einleitet, wir glauben, dass Jesus in die Welt gekommen ist als Sohn Gottes. Wir glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Wir glauben, dass Gott ihn auferweckt hat von den Toten. Und es finden sich in der Tat schon im Neuen Testament Glaubensbekenntnisse, so wie wir es ausformuliert sprechen in unseren Gottesdiensten, zum Beispiel viergliedrig, also sehr kunstvoll schon in 1. Korinther 15, dass wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er erschienen ist dem Kephas und den 12 und es folgen weitere Zeugen. Jeder Glaube braucht einen Inhalt. Jedes Vertrauen braucht eine Begründung. Und insofern können wir nicht sagen, neuzeitlich bedeutet Glauben einfach, dass man zuversichtlich ist, sondern die Zuversicht muss ja begründet sein. Ich muss ja wissen, was ich tue. Ich bin von etwas überzeugt. Und was mich trägt, ist dann nicht mein eigener Glaube, sondern das, was ich bekennen kann, was ich voraussetze. Da wir schon ein paar Minuten da sitzen, konnten wir sehen, wie einige von Ihnen hereinkamen, andere saßen schon und Sie haben alle heute Abend schon Glauben und Vertrauen bewiesen. Sie kamen nämlich herein und Sie haben sich auf die Bank gesetzt. Einige ließen sich geradezu fallen. Was für ein großer Glaube. Ich preise Sie, dass Sie diesen Glauben hatten. Das Vertrauen, dass Sie getragen werden. Das setzt einen Glauben voraus, nämlich Sie gehen davon aus, dass unsere Mannschaft in der Stiftskirche ein so gutes Auge auf alle Möbel hat, dass hier keine Bank und kein Stuhl stehen, die brüchig sind und Sie nicht tragen könnten. Im Alltag, ob wir glauben oder nicht, ob wir Christen sind oder nicht, könnte unser Leben gar nicht funktionieren ohne Voraussetzungen des Vertrauens. Sonst wären wir gar nicht hergekommen und wir könnten miteinander nicht umgehen. Der Glaube setzt etwas voraus. Der Glaube geht von etwas aus. Er setzt Verlässlichkeit voraus. Ganz banal. Sie haben sich darauf verlassen, dass die Bank sie trägt. Der Glaube bekennt also einen Gott, der verlässlich ist, der trägt und der belastbar ist. Was trägt Sie, wenn Sie Ihrer Bank glauben? Nun, im Unterschied zu manchem christlichen Missverständnis ist es nicht der Glaube, der trägt. Das würde in die Oberschenkel gehen, wenn unser Glaube uns alleine tragen müsste, sondern der Glaube erlaubt uns nur, uns so hinzusetzen, dass wir getragen werden. In der Tat, nicht unser Glaube trägt uns, aber unser Glaube ist die Voraussetzung, dass wir getragen werden. Glaube spricht sich aus im Bekenntnis. Das gilt im Verhältnis zu Gott und das gilt im zwischenmenschlichen Verhältnis. Wenn wir uns auf unsere Ehepartner verlassen, dann setzt das voraus, dass wir ihnen vertrauen können. Und würden wir gefragt, dann könnten wir dies auch benennen. Aber so sehr erstens gilt, dass Glaube also Überzeugung ist, so sehr gilt, dass Glaube sich in Bekenntnissen ausspricht, so wenig ist doch mit für wahr halten schon alles gesagt. Und so war es durchaus in der Tradition in Württemberg, die Tradition des Pietismus, die darauf drängte, dass Glaube ja nicht nur orthodox sich in Bekenntnissen aussprechen mag und in Dogmatik, sondern dass es zum Leben hin drängt. Und das ist richtig. So wird im Neuen Testament davon gesprochen, dass das, was wir hören, bei uns auch Gehorsam wecken soll. Paulus kann geradezu vom Glaubensgehorsam reden in Römer 1, Vers 5. Damit ist nicht gemeint, dass zum Glauben der Gehorsam als ein zweites hinzukommen sollte, sondern dass der Glaube selbst schon die Form eines Gehorsams annimmt. Denn aus dem Hören folgt der Gehorsam. Aus dem Hören folgt der Glaube. Glaube bedeutet aber dann, dass ich nicht nur ein Bekenntnis spreche, ich glaube, dass Jesus der Herr ist, sondern dass ich das, was ich bekenne, auch erkenne, anerkenne und bekenne. Erkenne, anerkenne und bekenne. Dass Christus der Herr der Welt ist und des eigenen Lebens, verschiebt Prioritäten im Leben dessen, der glaubt. Der Glaubende weiß sich zugehörig. Der Glaube weiß, dass er sich anvertrauen kann und dass er hören darf. Glauben bedeutet also erkennen, anerkennen und bekennen. Glaube will gelebt sein. Und so haben wir im Neuen Testament auch Entfaltungen dessen, wie das Leben von Gläubigen denn aussieht. Wir denken an die Entfaltungen in einem Paulusbrief, wo er ab Kapitel 12 dann nach all der Entfaltung des Glaubens und des Evangeliums Beispiele dafür gibt, was Glauben im Alltag bedeutet, was sich verändert im Menschenleben, wenn ein Mensch Christus als seinen Herrn hat und seinen Glauben umsetzen will im Gottesdienst seines Alltags. Und wir denken selbstverständlich an die Bergpredigt Jesu, in der er deutlich macht, was es bedeutet, wenn man dem Reich Gottes, der Königsherrschaft Gottes zugehört. Dass man nämlich in der Tat zu diesem Königreich gehört und sich von diesem König nun auch die Befehle, die Anordnungen und Ziele geben lassen will. Glaube heißt für wahrhalten und Glaube bedeutet gehorchen, leben, erkennen, anerkennen und bekennen. Und so sehr beide Voraussetzungen gelten, so kommen wir doch eigentlich erst mit der dritten Bestimmung des Glaubens zum Wesen. Für wahrhalten und Überzeugungen leben, das könnten wir auch als Kinder des Individualismus und der Neuzeit. Für beides braucht es eigentlich nur einen willensstarken Menschen und seine Überzeugungen. Das aber, was den Glauben eigentlich ausmacht, ist, dass er ein Beziehungsbegriff ist. So spricht das Neue Testament nicht nur davon, dass wir glauben, das Glaubensüberzeugung, oder dass wir Glauben leben, Glaubensgehorsam, sondern vor allen Dingen finden sich Wendungen jemandem glauben, jemandem vertrauen oder sogar an jemanden glauben. Das heißt, es geht beim Glauben vor allen Dingen um eine Beziehung des Menschen zu dem Gott, den man nicht sieht und dem man doch zugleich glauben will. Im Wirken Jesu, wie wir es in den Evangelien nachvollziehen können, war es ganz entscheidend, dass Jesus sich Menschen so zuwandte, dass sie Vertrauen gewonnen haben. Er weckte in Menschen Offenheit, Zuwendung, Vertrauen und Glauben. Und dieses Vertrauen konnte Jesus offensichtlich in all seinem Reden, in all seinem Wirken, in allen Begegnungen und Berührungen nicht nur etwa bei religiös vorgeprägten Menschen wecken, sondern was besonders auffiel, war, dass Menschen angezogen, ja fasziniert waren von Jesus, die zuvor in Distanz standen zur Religion des Judentums, zum Glauben an Gott, zur Praxis des Kultes, aber sicher auch zur Moral und zum Glaubensgehorsam, der sich aus dem Gesetz des Mose ergab. Es war ein Geheimnis dieses Jesus, dass er offensichtlich in seiner eigenen Gottesbeziehung lebend Menschen ansteckte und neugierig machte auf Beziehung und auf den Gott, den man an sich nicht sah. Es schien so, als würde seine Gottesbeziehung in der Tat in seinem Handeln, in seinen Worten, ja schon in seinem Antlitz und Blick, seine Gottesbeziehung so gespiegelt, dass Menschen, die vorher nicht einmal an die Realität der Transzendenz eines Gottes glauben konnten, plötzlich Gott greifbar hatten in dieser Person und in dessen Vertrauen, dass er selber lebte. Nun können wir wehmütig sagen, schade, wir sind in der falschen Zeit geboren. Und ich gestehe, wie viel schöner wäre es, wir hätten die Möglichkeit, es einmal zu erleben, diesen Jesus leibhaftig in seiner Vaterbeziehung zu begegnen und könnten das erfahren, was die Menschen damals erfahren haben. Aber nach diesem tragischen Tod, der selbst die Anhänger ganz verwirrte, und nach der Auferstehung Jesu, wie es Frauen und Männer dann freudig bekannten, war der Glaube nicht etwa zu Ende, sondern dieser Glaube ging weiter. Zur großen Überraschung, zum Entsetzen der Gegner, zur Überraschung der Jüngerinnen und Jünger, war der Glaube mit Jesu Kreuzigung, seiner Auferstehung und dann seiner Hinwegnahme zum Vater, seinem Unsichtbarwerden, nicht zu Ende, sondern er begann seine Hochzeit. Jetzt nämlich war Glaube noch viel mehr gefordert als zuvor. Die Überzeugung nämlich, dass dieser Jesus nicht etwa gescheitert ist, sondern dieser Tod, der ihn von Menschen, von Gegnern zugefügt hatte, durch Gottes wunderbares Eingreifen sich zu einem Sieg gewandelt hat. Dass er nun weiterleben will in seinen Gläubigen, in den Frauen und Männern, das ermöglichte es, dass schon am Ostersonntag selbst Frauen und Männer zu Zeugen wurden und in den folgenden Wochen und Monaten sie begeistert erzählten von dem, was sie hörten und sahen und mit ihrem Glauben ansteckten. In der Tat, Glaube bedeutet Vertrauen, Glauben bedeutet eine Beziehung haben. Schon zwischenmenschlich, aber umso mehr im Verhältnis zu Gott. Der Glaubende vermag, obwohl er noch im Nebel wandert, die Realität der Sonne im Blick zu haben. Der Glaube schaut nicht auf das Sichtbare, er hat das Unsichtbare im Blick. Ich weiß, dass ich paradox formuliere. Es ist doch nicht von mir, es ist vom Hebräerbrief und von Paulus diese Formulierungen, dass sich die Glauben an den halten, den sie nicht sahen, als sähen sie ihn. Glaube bedeutet also, sich auf Gott zu verlassen. Ja, sogar sich selbst zu verlassen auf Gott hin. Mit seiner Realität und mit seiner Liebe zu rechnen. Ich erfahre sie gerade und fühle sie, oder ich erfahre sie nicht und es scheint mein Schicksal und meine Wirklichkeit dem eher noch zu widersprechen. Ich weiß, dass sehr viele gerade junge Menschen Gemeinden suchen und Gottesdienstformen und Gemeinschaftsformen, in denen Glauben und Erleben, Glauben und Gefühl zusammenkommen, ja fast verschmelzen und zusammenfallen. Mir ist bewusst, dass viele junge Menschen danach drängen, den Glauben eben nicht auf eine jenseitige Erfahrung zu beziehen, sondern hier zu erleben. Da kann ich dann in einem Anbetungsgottesdienst emotional ganz verschmelzen, aber am Montag stehe ich dann doch in derselben Alltagswelt und muss mich fragen, wie vermittelst du jetzt diese Erfahrung des Glücks und der Geborgenheit mit der Herausforderung des Alltags, in der ganz andere Gesetze und Erfahrungen bestimmend sind. Damit sage ich nichts dagegen, dass wir nicht im Glauben auch Bestätigung brauchen. Jemand, der keine Bestätigung erfährt, der kann in der Tat auch nicht es umsetzen, fühlen und wissen. Und insofern brauchen wir Gottesdienste, wir brauchen Emotionen, wir brauchen Musik, wir brauchen Bestätigung, wir brauchen die Erfahrung, diese sinnliche Erfahrung, die wir bei Konzerten haben können oder eben in irgendeiner Form unserer Gemeinschaft. Aber das, was trägt, ist nicht die Erfahrung. Das, was trägt, ist nicht das Gefühl. Der Glaube macht Erfahrungen, aber er lebt nicht von der Erfahrung. Der Glaube ist von Erfahrungen bestimmt und zielt auf Erfahrungen in dieser Welt ab. Aber er kann nicht in Erfahrung gründen. Worin dann sonst? Der Glaube gründet im Zuspruch. Der Glaube gründet in der Verheißung. Der Glaube gründet im Wort. Für den, der selber noch im Nebel ist, bedarf es der Ermutigung, bedarf es der Verheißung, bedarf es des Zuspruchs. Mach dich auf den Weg, du wirst das Licht sehen, du wirst die Sonne sehen. Sie ist schon real, du nimmst sie nur nicht wahr. Und so kann Paulus in Römer 10, Vers 17 ganz klassisch und für Luther grundlegend formulieren, dass der Glaube im Wort, in der Verkündigung, in der Predigt gründet. Ja, so ist es. Wenn ich, wie letzte Woche auch wieder, mit jungen Menschen zusammen bin und wir neutestamentliche Texte behandeln, dass ich merke, wie sehr junge Menschen den Zuspruch, das Wort brauchen, den Zuspruch der Verheißung Gottes und das Wort der Liebeserklärung Gottes, wie sie uns in Jesus Christus gegeben wird. Wir brauchen Ermutigung als die, die noch nicht glauben und nicht weniger als die, die wir glauben. Unser Glaube muss immer wieder neu den Zuspruch und die Ermutigung erfahren. Wer so ermutigt wird, der kann Glauben und Vertrauen im Sinne von loslassen. Nun kann man sagen, das ist ja nicht schwer, Gott zu vertrauen, denn erstens ist Gott ja Gott und zweitens kann man ja nicht wirklich etwas verlieren. Ich merke aber im persönlichen Gespräch, wie schwer es uns fällt, loszulassen. Und ich sage oft, du sitzt doch fest. Warum fällt es dir so schwer, loszulassen? Nun, wir haben nicht alle eine Geschichte des Vertrauens. Nicht alle sind wir groß geworden mit Menschen, die uns dieses Grundvertrauen gegeben haben. Diese Erfahrung der Verlässlichkeit von den Personen, auf die wir angewiesen sind. Und deshalb kann uns gerade der Glaube und das Vertrauen und das Loslassen so schwer fallen. Manchmal ist es so, dass Menschen gegen ihre menschliche Erfahrung das Vertrauen gegenüber Gott neu einüben und lernen müssen. Und je tiefer wir verletzt sind, je mehr wir enttäuscht sind, desto zögerlicher wollen wir uns auf das Evangelium, die gute Nachricht einlassen, dass wir uns auf Gott, unseren himmlischen Vater, verlassen dürfen, dass wir ihm vertrauen dürfen. Was sollen wir ihm anvertrauen? Nun, zunächst ist es all das Dunkel unseres Lebens. All die Kränkungen, die Schuld anderer, eigenes Versagen, all die Wut, die wir angestaut haben, all die Unversöhnlichkeit, all den Ärger, all das, was unser Leben beschwert. Und wann immer ich ins Gespräch komme mit Menschen, wird mir bewusst, wie viel Lasten wir mit uns herumtragen. Dinge, die nicht bewältigt sind, kaum zugelassen. Eine ganze Generation unserer Väter und Großväter hat all das, was sie im Krieg erlebten, nie wirklich bearbeiten können. Und jetzt höre ich, wie zunehmend, wenn diese Menschen so alt werden, dass es nicht mehr anders geht, plötzlich nach Jahrzehnten Dinge herausbrechen, wenn sie auf ihr Leben zurückschauen, für die sie nie Worte fanden, weil sie viel zu schlimm waren, um Worte dafür zu finden. Aber auch all die, die unter uns keine Katastrophen, keine Schuldverstrickungen in diesen Dimensionen mitmachen mussten. Wir haben so vieles angesammelt in unserem Leben. Klassisch denken wir an das Bekenntnis eigener Sünden. Das will ich nicht unterschlagen. Aber meine Erfahrung ist, dass gar nicht nur die Schuld uns belastet, die wir selber haben, auch die sollen wir loswerden, sondern auch die Schuld, die andere uns gegenüber haben. Loslassen ist eine Grundfunktion des Glaubens. Aber nur wer selbst von etwas ergriffen ist, der kann auch loslassen. Und so weiß ich, der Glaube ergriffen. Mehr noch, als dass er selber ergreift, weiß er sich ergriffen. Im Brief an die Philipper hatte es Paulus mit Menschen zu tun, die sich selbst für vollkommen hielten im Glauben, die sich ihres Glaubens ganz sicher waren und die sich für vollkommen hielten und perfekt in all dem, was sie erkannten und was sie taten. Denen gegenüber sagt der gewiss nicht unsichere Apostel: Mein Glaube gründet nicht darin, dass ich selbst ergreife, sondern darin, dass ich ergriffen bin. Ich jage dem nach, dieser Realität, von der ich überzeugt bin, diesen Zielen, die Gott mir gibt und die ich selbst gewählt habe. Aber ich bin noch nicht vollkommen, so schätze ich mich, sagt Paulus, nicht ein, sondern ich jage ihm nach, um es zu ergreifen, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Ja, Glaube darf sich gewiss sein seiner Gottesbeziehung. Aber diese Gewissheit gründet nicht in eigener Sicherheit, sondern im Zuspruch wie der Glaube selbst. Traditionell unterscheiden wir gerne zwischen einer berechtigten Heilsgewissheit und einer zu kritisierenden Heilssicherheit. Und der angefochtene Christenmensch weiß nicht so genau, wo er jetzt zwischen Heilsgewissheit positiv und Heilssicherheit negativ hin und her schwankt und wo er sich zu verorten hat. Dabei ist es vom Neuen Testament ganz einfach. Ein Glaube, der sich auf sich selbst bezieht, ein Glaube, der sich seiner selbst sicher ist und der sagt, ich habe einen großen Glauben, der wird schon durchhalten. Dieser Glaube wird Heilssicherheit im zu kritisierenden Sinne genannt. Heilsgewissheit in einem positiven Sinne ist sich nicht weniger gewiss, aber sie gründet allein in Gottes Zuspruch. Ja, wir dürfen uns dessen gewiss sein, dass Gott uns kennt und will und dass Christus uns mit im Blick hatte, als er starb und auferstand, und dass uns seine Versprechungen des Lebens persönlich gelten. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe oft genug schon auch mit Kranken und Sterbenden gesprochen, die am Ende ihres Lebens, obwohl sie doch ein Leben lang zu einer Gemeinschaft oder zur Kirche gehörten, plötzlich Zweifel bekamen, ob sie, wenn sie vor ihren Herrn treten, bestehen können. Und die dann bang fragten, kann mir denn vergeben werden? Gibt es Hoffnung? Wird es reichen? Und wie froh war ich schon als junger Vikar, das Evangelium so weitersagen zu dürfen, ja, es wird reichen. Denn es kommt nicht darauf an, was wir mitbringen im Leben und im Sterben. Es kommt nur darauf an, was Gott uns schenkt und was er uns gibt. In Jesus Christus haben wir unsere Gerechtigkeit, unsere Weisheit und Erlösung. Und so ist es Paulus, der genau diesen Begriff des gewissen Vertrauens zum Kampfbegriff erhoben hat, gegen alle eigene Gerechtigkeit, eigene Sicherheit, gegen alle Gesetzlichkeit. Er spitzt das Evangelium geradezu zu, indem er sagt, wir werden vor Gott weder gegenwärtig noch zukünftig bestehen können aufgrund unseres gelebten Lebens. Und jeder, der wirklich die absolute Liebe und die absolute Gerechtigkeit als Norm hat, der kann doch nicht im Ernst sagen, dass er sie vollkommen erfüllt von morgens bis abends, Gott und seinen Nächsten lieb von ganzem Herzen. Nein, keiner, sagt Paulus, könnte von sich aus bestehen. Und dennoch dürfen wir uns gewiss sein, von Gott geliebt, angenommen und bejaht zu werden. Ja, vor ihm bestehen zu dürfen. Nicht erst am jüngsten Tag, sondern schon gegenwärtig in unserem irdischen Leben. Allein im Glauben. Glauben statt Werke. Das ist die Kampfformel des Paulus. Ich war letzte Woche in Österreich, wie ich eben andeutete, hatte ich dort mit jungen Leuten eine Kurzbibelschule gemacht. Und dann wurde ich vom Pfarrer dort in eine Kirche geführt, die erst katholisch war, dann evangelisch wurde, in der Gegenreformation kurz katholisch war und dann wieder evangelisch war und heute noch dort steht evangelisch. Und er führte mich hinter das Altarbild und da waren Bibelverse, unter anderem Römer 3, 28, der Kernvers des Paulus, wie auch von Martin Luther, dass wir nämlich fest damit rechnen, dass wir gerechtfertigt werden, alleine, so übersetzte es Luther, aus Glauben und nicht aus Werken. Und der Pfarrer zeigte mir das alleine. Es war in der Gegenreformation nämlich weggekratzt worden, sodass nicht nur das alleine weg war, sondern auch der goldene Untergrund, weil es der Anstoß der damaligen Debatte war. Und ich denke mir, wie oft in unserem Alltag kratzen wir selber das allein der Gnade Gottes weg und können es fast nicht glauben. Dass allein unser Glaube, allein unser Vertrauen, allein unser sich verlassen auf Gott und seine Liebe und auf Jesus Christus und sein Leben genügen soll für unser Leben und für unser Sterben. Nun kommt der Einwand natürlich, dass man sagt, aber ist es nicht so, dass der Glaube doch gleichzeitig eine Leistung ist, die der Mensch bringen muss? Ist es nicht doch wieder gelebtes Leben und Werk? Und gewiss gibt es manchen Christenmenschen, der den Glauben missversteht und den Eindruck hat, dann ist es ja fast noch leichter, als Jude das Ritualgesetz zu halten oder als Katholik getrost zu wissen, dass man die Caritas leben soll, als dass wir als gute Pauliner und Lutheraner sagen, allein der Glaube. Und wie oft hatte ich das schon, dass Menschen sagen, ja, wie soll ich jetzt freiwillig zwangsweise Gott lieben? Wie soll ich spontan dankbar sein? Wie kann ich mich zwingen, etwas zu glauben, was mir unwahrscheinlich ist? Das ist das Missverständnis, das dann aufkommt, wenn wir zum Glauben einladen und die Notwendigkeit des Glaubens so betonen, dass bei dem anderen die Unerreichbarkeit des Glaubens verstanden wird. Vielleicht kennen wir dieses Bild, das man gerne zum Glauben einlädt, dass Gott 9 Schritte auf uns zukommt und wir eben von uns aus nur den einen Schritt zu tun haben. In Württemberg gibt es verschiedene Gruppierungen der Frömmigkeit und so gibt es welche, die die Gnade sehr hoch halten. Die würden dann sagen, 99 Schritte ist Gott auf uns zugegangen und einen Schritt müssen wir nun von uns aus gehen. Oder lasst uns die Gnade noch größer machen. 999 Schritte kam Gott in Christus auf uns zu. Jetzt ist es nur dieser eine, 1 Promille, das wir von uns aus beitragen müssen, um bei Gott gefällig zu sein. Richtig ist an diesem Bild, dass wir Schritte tun sollen, denn Glauben heißt Leben. Missverständlich ist aber an diesem Bild, dass der Eindruck erweckt wird, der Glaube sei nun das, was der Mensch anstelle der Gesetzeswerke aus sich heraus alleine tun soll. Das geht schon deshalb nicht, weil Gottes Wille mit uns ja ist, dass wir in Gemeinschaft leben. Das stimmt schon deshalb nicht, weil Glaube doch Vertrauen bedeutet. Und wenn Gott in mir das Vertrauen weckt, dann kann ich ja nicht anschließend stolz sagen, den Glauben habe ich selber geleistet. Denn es ist ja seine Vertrauenswürdigkeit. Würde einer von uns zum anderen sagen, um dir zu vertrauen, brauche ich aber einen großen Glauben, dann wäre das kein Kompliment. Das wäre eine Beleidigung. Wer sich seines Glaubens Gott gegenüber rühmt oder anderen stolz erzählt, was er für ein toller Christ ist, dass er glaubt, der macht Gott klein. Es ist umgekehrt. Je vertrauenswürdiger jemand ist, desto leichter fällt mir das Vertrauen. An Gott zu glauben, ist keine Leistung. Man muss ihn nur erkennen, wie er ist. Und man kann fast nicht anders, als ihn auf Knien dankbar zu verehren. Um es im Bild noch einmal abzuschließen und keine offenen Fragen zu erzeugen, müssen wir jetzt eigene Schritte gehen oder nicht? Jawohl, aber keinen ohne Gott. Das heißt, dass Gott uns bei der Hand nimmt und mit uns zusammen jeden Schritt gemeinsam geht, den wir im Glauben zu gehen haben. Aber ist das nicht eine völlige Passivität, die wir dann voraussetzen? Ist der Mensch dann nicht rein passiv? Nun, der Begriff der Passivität changiert, er wechselt wie glänzende Seide. Unter passiv können wir untätig verstehen. Und dann passt es gar nicht auf den Glauben. Denn Glaubende haben von Zeiten des Neuen Testamentes an nicht etwa untätig gelebt. Die Osterzeugen konnten nicht anders, als hinzugehen und zu sagen und zu leben, was sie erfahren haben. Passiv bedeutet aber zugleich auch empfangend. Und in dieser Weise kann man sagen, ja, der Glaube ist passiv. Denn er empfängt vom ersten Schritt bis zum letzten. Er lässt sich beschenken. Glauben bedeutet, mit Gott und seiner Liebe zu rechnen. Glaube bedeutet, wie es der hebräische Begriff nahelegt, Heemin, sich festmachen in Gott, sich verlassen auf Gott, sich ganz zu gründen in seinem Zuspruch, in seiner Liebe und in seiner Zusage zu uns. Der Glaube gründet in Gott und empfängt von Anfang bis Ende. Dabei schaut er nicht auf sich selbst. Wenn er wächst, dann wird er nicht seiner selbst gewisser. Und so haben wir bei der Bitte, die wir eben schon ansprachen in Lukas 17, dass die Jünger zu Jesus kommen und sagen, mehre uns den Glauben. Wir würden sagen, was für ein frommer Wunsch. Als Lehrer kann ich jetzt den positiv aufnehmen. Aber wie ich eben schon sagte, wer braucht einen großen Glauben? Ja, nur der, der an einen unzuverlässigen Menschen glauben soll. Es war in der Tat kein frommer Wunsch des Petrus, es war eine Beleidigung für Jesus und den himmlischen Vater. Und so bringt Jesus dieses Gleichnis, dass er sagt, das kleinste Samenkorn, das ihr kennt, das Senfkorn, wenn das euer Glaube wäre, so klein, und ihr glaubt nur an den richtigen Gott, nämlich den Lebendigen, meinen himmlischen Vater, dann kann aus diesem kleinen Glauben so ein großer Strauch werden von mehreren Metern Höhe. In der Tat, es kommt nicht auf einen großen Glauben an, sondern auf den gelebten Glauben an einen großen Gott. Es kommt nicht auf einen großen Glauben an. Der kann so klein sein wie ein Senfkorn. Sondern es kommt darauf an, dass wir dem Richtigen vertrauen, dem lebendigen Gott. Paulus bringt zum Abschluss in Galater 2, Vers 20 dieses Glauben auf eine wunderschöne Formel. Der Zusammenhang ist gar nicht so schön und erfreulich für Paulus, weil dort einige Christen in Galatien erst angefangen haben, mit Gottes Liebe zu leben und im Vertrauen auf ihn und dann plötzlich sich irritieren ließen und haben wieder Werke und Gesetzlichkeit und eigene Entfaltung und eigenen Willen in den Vordergrund stellen wollen. Und dort entfaltet er, was seinen Glauben ausmacht. Er sagt in Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch eigentlich nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Denn all das, was ich lebe in meiner irdischen Existenz, das lebe ich im Glauben, im liebevollen Vertrauen zu dem, der mich geliebt hat und hat sich selbst für mich dahingegeben. Glauben bedeutet im Wir leben. Im Wir mit unserem liebenden himmlischen Vater, im Wir und Vertrauen zu seinem hingebungsvoll liebenden Sohn. In diesem Wir ändert sich alles. Dann sagen wir morgen früh nicht mehr, wie kann ich das tun? Sondern wir sagen, wie können wir es tun? Der lebendige Gott und ich. Dann schauen wir auf die Lasten der Woche nicht mehr mit der Frage, wie soll ich Erschöpfter das auch noch schaffen? Sondern mit der offenen Frage und dem Blick zum Himmel, auch wenn ich selbst die Sonne noch gar nicht sehe, sondern nur weiß. Wie willst du, mein Schöpfer, das durch mich erschaffen? Lassen Sie mich mit einem Bild abschließen, das ich gerne gebrauche, wenn mich verzweifelte Menschen nach einer langen Glaubenslehre fragen, kannst du mir das nicht anschaulicher machen? Als kleiner Junge war ich fasziniert von meinen Großeltern und bei meinem Großvater vor allen Dingen von seinem Keller mit lauter geheimnisvollen Dingen. Denn mein Großvater war vor seiner Rente ein Polizist und er hatte unten neben Gummiknüppel und Handschellen alles Mögliche versteckt, was also mich als kleinen Jungen furchtbar faszinierte. Und wenn meine Großmutter dann am Sonntag den rheinischen Sauerbraten machte, sie lebten in Köln, kam irgendwann die Frage, wer holt die Birnen hoch, denn sie kochte die Birnen ein und die gehören zum rheinischen Sauerbraten, wie Sie vielleicht wissen. Einerseits zog es mich in den Keller. Aber als kleiner Junge alleine mit einer 15-Watt-Birne auf 30 Keller, mit Spinnen und Ratten und Mäusen, ich hatte den Mut nicht. Und irgendwann einmal kam dann der Großvater und sagte, also wir gehen in den Keller und lächelte mich an. Und dann wurde der kleine Hans-Joachim mutig und packte mit seiner Patschehand den kleinen Finger seines Großvaters und er hatte den großväterlichen Sicherungsgriff, Sie kennen das, wenn Sie Großeltern sind, und hat mein Handgelenk umfasst. Und dann konnte ich der Oma zuzwinkern und sagen, wir Männer gehen in den Keller. Das war eine Grunderfahrung des Vertrauens im Wir für mich. Und ich hoffe, dass Sie, wenn Sie zurückschauen auf Ihr Leben, wenigstens einige solche Beispiele haben, in denen Sie Wir-Erfahrungen gemacht haben. Sie selbst sind und bleiben derselbe. Aber durch die Beziehung, auf die sie sich verlassen können, verwandelt sich ihr Leben und sie bekommen Mut. Es gibt noch manchen Keller in unserem Leben zu besteigen. Gehen Sie nicht alleine hin, gehen Sie im Wir.